Radio 1. Nur für Erwachsene.
Und jetzt schon angekündigt ein Thema, das im Grunde, wenn man so will, von gestern ist und uns trotzdem noch immer beschäftigt, weil es unser aller Leben für lange Zeit auf tiefgreifende Weise verändert hat. Und das begann so.
Das neue Coronavirus, das sich in China rasant ausbreitet, ist nun auch in Deutschland angekommen. Seitens der Bundesregierung hieß es, man sei gut vorbereitet.
Ja, das war die Tagesschau vom 28. Januar 2020. Was dann kam, ist die kollektive Erfahrung der Pandemie. Gefühlt ewig her, weil so viel anderes passiert ist inzwischen. Aber die Konsequenzen tragen wir immer noch. Und auch mehr als ein Jahr nach dem Ende der Pandemie gibt es jede Menge Fragen. Zeit für eine Aufarbeitung also. Das sagten sich auch der Virologe Christian Drosten und der Journalist Georg Maskulo und haben ein Buch dazu gemacht. Alles überstanden? Fragezeichen. Ein überfälliges Gespräch zu einer Pandemie, die nicht die letzte sein wird, heißt es, ist bei Urstein erschienen letzte Woche. Und wir freuen uns sehr, darüber mit beiden zu sprechen. Hier sind Christian Drosten und Georg Maskulo. Guten Abend. Bevor wir über das Buch, also erstmal schön, dass Sie beide da sind, dass Sie Zeit haben für dieses kleine Wohnzimmerformat hier. Bevor wir über das Buch sprechen, vielleicht erstmal die Frage, Herr Drosten, die Corona-Infektionszahlen, die gehen gerade wieder nach oben. Was sagt Ihnen das? Müssen wir uns Sorgen machen um die Intensivstationen?
Nein, also die Zeit ist vorbei. Wir kriegen aber anscheinend noch mal wieder eine Sommerwelle jetzt im Moment. Das hat auch einen Grund, also man könnte sagen, was da mit dem Virus gerade passiert ist, aber wir sind nicht mehr in der Zeit, in der man diese Kontrollmaßnahmen braucht.
Okay, gut, also Beruhigung über das andere Virus, das da gerade in Amerika seine Runde macht, reden wir gleich, aber jetzt oder später. Jetzt reden wir aber über das Buch Corona, 28. Januar 2020. Können Sie sich beide noch an den Tag erinnern oder an den Moment erinnern, wo Sie dachten, jetzt wird's ernst? Wahrscheinlich unterschiedliche Zeiten, unterschiedliche Momente. Wie war das bei Ihnen, Herr Drosten?
Bei mir war das ganz früh im Januar. Also als mir dann klar wurde, dass das wirklich so ein Virus ist, da war auch klar, dass es ernst wird. Das habe ich aber damals noch nicht so weit verbreitet. Das habe ich mehr so in meiner engsten Umgebung gehalten zunächst mal.
Also mit dieser Tagesschau am 28. Januar, Sie wussten es vorher?
Na, das war ja schon Ende Januar. Also ich sage früh, also tatsächlich erste Januarwoche.
Okay. Wie war es bei Ihnen, Herr Maskulo? Können Sie sich noch an dieses Momentum erinnern?
Ja, sogar ziemlich gut, wobei ich deutlich später dran gewesen bin als Christian Drosten. Ich bin wie jedes Jahr zur Münchner Sicherheitskonferenz gefahren. Es ist immer das dritte Februarwochenende in München und ich hatte eine Moderationsverpflichtung zum Thema Epidemien, Pandemien, biologische Bedrohungen. Und damals wussten wir alle schon, dass da draußen irgendwas los ist, von dem aber keiner wusste, was das jetzt eigentlich ist. Und die Expertinnen und Experten, die gekommen waren, darunter Lothar Wieler, den kein Mensch kannte, die waren alle total beunruhigt. Die sagten immer, wir wissen nicht genau, was kommt, aber sie waren total beunruhigt. Und diese Beunruhigung hat sich auf mich übertragen. Ich das Gefühl hatte, da ist was, das kennen wir nicht, das haben wir alle noch nie erlebt. Und mal sehen, was daraus wird.
Sie haben ja bereits 2021 mit Ihrer Frau Katja Gloger ein Buch gemacht, Der Ausbruch, Innenansichten einer Pandemie. Das war die Innenansicht. Jetzt gibt es die Draufsicht mit Blick aus der Perspektive der Wissenschaft, der Politik, Gesellschaft und Medien. Also das ist ja ein sehr, sehr interessantes Format. Sie unterhalten sich über all diese verschiedenen Aspekte und die verschiedenen Phasen der Pandemie, die wir ja schon gar nicht mehr so auf dem Schirm haben. Also wir sind ja auch so, also erster, zweiter, dritter Lockdown oder so. Aber wann genau was passiert ist, das wissen wir gar nicht mehr so genau. Wie sind Sie da vorgegangen? Also wie haben Sie sich unterhalten? Haben Sie sich wirklich getroffen und gesagt, lass uns einfach zusammen mal reden? Wie war das eigentlich?
Die Entstehungsgeschichte ist zunächst mal eine ungewöhnliche. Sie haben es gesagt, ich hatte mit meiner Frau schon ein Buch geschrieben. Eigentlich dachte ich, ein Buch zur Pandemie reicht. Und dann ist unser Gesprächskontakt erst nach der Pandemie entstanden und wir haben über viele Dinge geredet. Und dann sagte Christian Drosten irgendwann, Sie sehen es doch genauso wie ich. Es ist ein Fehler, dass wir nicht festhalten, was gewesen ist, dass wir keine Lehren, keine Erfahrungen ziehen, dass wir uns nicht fragen, was war richtig, was war falsch, was lernen wir daraus eigentlich für das nächste Mal? Mhm. Und ich dachte, wieso muss er eigentlich auf die Idee kommen und nicht ich? Und daraus ist dann dieses Gesprächsformat entstanden und wir haben uns tatsächlich hingesetzt und sind die Dinge chronologisch durchgegangen, haben gerungen, manchmal auch gestritten, haben uns Dinge nochmal vorgelegt und aus all dem dann gemeinsam das Manuskript verfertigt.
Ja, Herr Drosten, Sie beide stellen sich ja Fragen, die wir uns natürlich auch stellen. Also was ist gut, was ist schlecht gelaufen? Also so im Nachgang weiß man natürlich vieles besser. Was könnte, würde, sollte man oder kann man mit dem Wissen von heute, morgen möglicherweise verhindern oder besser machen? Wir können ja nicht alle Prozesse und Entscheidungen durchgehen, die Sie durchgehen in dem Buch. Aber eine, die sehr entscheidend war und die uns alle mehr oder weniger stark betroffen hat, waren die Schulschließungen, die natürlich auch immer noch diskutiert werden während des ersten Lockdowns. Und da fand ich interessant, Sie werden eingeladen, also Sie hatten ein Gespräch mit Frau Merkel, Herr Drosten, und sagen, kommen Sie doch vorbei. Und dann gibt es eine Expertenrunde und die empfiehlt punktuelle Schließungen von Schulen, also da, wo es Ausbrüche gibt. Und was passiert? Die Politik entscheidet dann flächendeckende Schulschließungen. Was war so, was haben Sie da gedacht? Wo bin ich hier gelandet?
Ich war erstaunt. Also ich habe das auch am nächsten Tag aus den Medien erfahren. Das war nicht der Tenor dieser Beratung. Und ich denke, es gab Vorbilder. Andere Länder in Europa hatten zu der Zeit schon die Schulen längst geschlossen. Daran haben sich sicherlich viele Politiker orientiert und nicht nur an dieser Beratungsrunde. Und dann gibt es bestimmte Dynamiken, die ich nicht so gut verstehe. Da müssen wir vielleicht den Politikjournalisten fragen, was da dann so jeweils passiert ist in diesen Staatskanzleien.
Ja, was ist denn das für eine Dynamik, Herr Maskolo? Also was hat es mit kluger und weitsichtiger Politik zu tun, wenn man irgendwie Experten einlädt und sagt, okay, wir hören euch zu, wir machen das dann aber trotzdem anders?
Ja, für diese erste Phase im März 2020, da habe ich noch ein großes Verständnis dafür. Mhm. Wenn man sagen muss, das ist alles so neu, das ist so bedrohlich. Es gibt übrigens auch ganz viele Eltern, die sagen, in einer solchen Situation schicke ich doch meine Kinder nicht in die Schule. Also für diese erste Phase der Pandemie, glaube ich, gilt tatsächlich der Satz, da haben Dinge stattgefunden, die im Nachhinein falsch gewesen sind, aber man kann keinen Vorwurf erheben. Später wird es dann sehr viel schwieriger, vor allem wenn es um die Schulschließung geht, weil ja immer klar ist, das Ziel in der Gesellschaft bestand darin, Kontakte zu reduzieren. Fröstelt einem schon fast, wenn man dieses Wort irgendwie sagt, sitzen hier alle so wunderbar eng beieinander, keiner trägt eine Maske. Aber damals war es Kontakte reduzieren. Und wir waren als Land sehr spät darin zu sagen, Kontakte kann man auch in der Wirtschaft reduzieren. Mhm. Man kann auch die Wirtschaft zusperren, bevor es auf das Konto von Kindern und Jugendlichen geht. Man kann eine Homeoffice-Pflicht einführen. Und in all diesen Dingen sind wir spät dran gewesen. Das heißt, wenn wir die Abwägung getroffen haben, wer hat eigentlich in welcher Pandemie für wen die Lasten zu tragen, waren wir ein Land, in dem es zu häufig zu Lasten von Kindern und Jugendlichen und damit der Familien ging. Das ist etwas, was sich beim nächsten Mal sicher nicht wiederholen sollte.
Wie zum Beispiel ja auch so, also wo man denkt, was sind das für irrationale Entscheidungen? Klar, also so impulsgesteuert, wir machen jetzt alle Spielplätze zu plötzlich. Die Kinder dürfen nicht mehr auf dem Spielplatz, man darf nicht mehr auf Parkbanken sitzen und so. Wo man auch denkt, das ist doch aber, also Sie mussten ja auch Ihre Prozesse, Herr Drosten, ja auch überlegen. Also was finde ich jetzt aus meiner virologischen Perspektive richtig und falsch? Gab es auch Momente, wo Sie sagen, sind die jetzt völlig kopflos? Oder wo Sie dann auch gesagt haben, ja, ist es vielleicht gar nicht so doof?
Nein, also es war ziemlich früh klar, dass sich das Virus draußen nicht so effizient verbreitet. Da gab es eine Studie aus China, da sah man schon, dass es so vielleicht 20 Mal weniger verbreitbar ist draußen. Und natürlich ist so eine Schließung von Spielplätzen dann eine Maßnahme unter ganz vielen. Und in dieser Zeit ist mir persönlich das auch gar nicht so aufgefallen. Also es wurde generell darüber gesprochen, dass draußen die Maßnahmen nicht so wichtig sind. Und ich habe mal im Nachhinein von jemandem gehört, der sich auskennt mit diesen ganzen Regularien und mit wie das funktioniert in der Politik, dass in vielen Fällen die Politik auch solche scheinbar unlogischen Dinge entscheiden musste aus juristischen Gründen, damit bestimmte Dinge auch rechtsfest bleiben. Damit kenne ich mich jetzt auch wieder gar nicht aus. Ich habe sowas jedenfalls auch nie groß kommentiert. Ich habe immer versucht, und das war schon wirklich umfangreich genug, einfach wissenschaftliche Evidenz zusammenzutragen, die neuen Sachen zu lesen, irgendwie dran zu bleiben und bestimmte Fragen beantworten zu können. Dazu gehört nie diese Alltagsregularien. Ich habe auch nicht gesagt, man soll irgendwo im Coffeeshop Pfeile auf den Boden kleben, damit die Leute sich nicht entgegenkommen und so weiter.
Interessant ist ja wirklich auch, wie Wissenschaft plötzlich wertgeschätzt wurde auf der einen Seite. Also Wissenschaft kommt plötzlich in die Öffentlichkeit. Und wir erfahren, wenn normalerweise, wenn etwas Profundes entdeckt, entwickelt, herausgefunden wurde in der Wissenschaft, aber während der Pandemie werden wir Zeugen von Erkenntnisprozessen auch, die sich auch ändern, die sich erweitern und so. Und man erfährt auch, dass Wissenschaftler unterschiedlicher Meinung sein können. Dann aber wird diese Erfahrung oder wird das, was dann passiert, dass unterschiedliche Meinungen haben zu einer bestimmten Situation oder zu einem Befund, hochgejatzt zu einem großen Virologenstreit, wo ich dachte, okay, was ist denn da jetzt los mit den, also wer macht denn da jetzt, prescht denn da vor und hetzt oder spielt die Virologen und die Wissenschaftler gegeneinander aus? Ich gucke Sie jetzt an, Herr Maskolo.
Ja. Da sind wir, glaube ich, an einem der zentralen Punkte bei etwas, von dem man sagen kann, so sollte es sich nicht wiederholen. Und das gilt sowohl für die Wissenschaft, es gilt ganz genauso für politische Prozesse, können auch gerne über die Medien reden. Mhm. Weil natürlich wäre es gut gewesen, wenn jedenfalls die Naturwissenschaft, die Virologie und die Epidemiologen sich früh zusammengesetzt hätten und gesagt hätten, das, was wir zu diskutieren haben, das diskutieren wir untereinander aus. Wir stellen mal fest, das wissen wir noch nicht. Hier sind wir ziemlich sicher, hier sind wir überhaupt noch nicht sicher. Und dann halten wir das Ganze in Schriftform fest und übergeben es der Politik als unsere Beratung und melden uns, wenn Erkenntnisse hinzugekommen sind. Ein Prozess, der übrigens in anderen Ländern so auch organisiert war und der beim Übergang von Angela Merkel zu Olaf Scholz so auch organisiert worden ist. Dann gab es auf einmal einen Expertenrat im Kanzleramt mit schriftlichen Empfehlungen. Da sind wir beide einig, dass das ein überlegenes und besseres Modell ist, ein transparenteres Modell, wie wissenschaftliche Beratung in einer solchen Krise stattfinden sollte. So, wie wir es gemacht haben, haben sich viele daran beteiligt, war es nicht gut genug.
Sie haben eingangs gesagt, Herr Maskolo, es gab Punkte, wo Sie sich einig waren, andere, wo Sie sich gegenseitig widersprochen haben, wo Sie nicht einer Meinung sind. Was waren denn zum Beispiel so Punkte, Herr Drosten, wo Sie zum Beispiel Herrn Maskolo nicht verstehen oder ihm widersprechen wollten oder haben?
Naja, also es war nicht so ganz großer Widerspruch, aber natürlich beim Medienthema habe ich ein paar Sichtweisen, die er als Journalist nicht so ganz nachvollziehen kann. Die sehe ich dann vielleicht eher so als Konsument von Medien. Da habe ich vielleicht wenig Verständnis für bestimmte Mechanismen, für, sagen wir mal, Zuspitzungen und so weiter. Und da ist er natürlich empfindlich auf Kritik, genau wie ich empfindlich bin manchmal auf Kritik gegen die Wissenschaft.
Nun kann man ja nicht von den Medien reden. Also es gibt Medien, es gibt soziale Medien, es gibt Medien, die, wie Sie sagen, zuspitzen, die auch falsch berichten oder verkürzt irgendwie etwas darstellen. Und dann gibt es Medien, dazu würde ich jetzt uns mal rechnen, die wir hier bei diesem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die versuchen zumindest differenziert und objektiv Tatbestände oder Informationen zu verarbeiten und zu kommentieren und so. Wie sehen Sie als Journalist? Ich meine, trotzdem sind wir ja die Medien. Also wenn wir angegriffen werden, auch wenn wir uns nicht angegriffen fühlen, weil wir sagen, wir haben es doch richtig gemacht, was läuft denn da falsch? Also ich meine, Clickbait und so weiter ist das eine, dass man verkürzte Informationen irgendwie rausgibt, dass das aber dann wirklich in einem inhaltlichen Sinne verkürzt ist, wie es eigentlich gar nicht tragbar ist, geht doch nicht.
Naja, dass wir verkürzen, dass wir reduzieren, dass wir hochkomplexe Sachverhalte verständlich machen, reduzieren, aber gleichzeitig die Substanz nicht verfälschen. Das ist der Kern von gutem Journalismus. Das ist, was er leisten muss, zu vereinfachen und gleichzeitig die Substanz nicht zu beschädigen und zu verfälschen. Ich mochte den Begriff von die Medien nie. Helmut Schmidt hat mal den schönen Satz gesagt, dass es in unserem Beruf reicht es von beinahe Staatsmännern bis zu beinahe Verbrechern. Die Spannbreite bei Medien ist dann doch außerordentlich groß. Aber ich sehe es genauso wie Sie, diejenigen, ich mag auch den Begriff der Wahrheit nicht, aber diejenigen, die sich um eine Wahrhaftigkeit bemühen, die transparent Fehler korrigieren, die gut darin sind, Nachricht von eigenen Meinungen zu trennen. Die beherzigen, dass Journalismus im Kern darin besteht, Menschen zu informieren und nicht zu missionieren. Guten Journalismus muss man nicht erfinden. Den gibt es schon seit vielen Jahren. Und ich glaube, dass Menschen auch ein gutes Bauchgefühl dafür haben und sagen, wenn ich guten Journalismus sehe, dann erkenne ich ihn auch. Was heute halt viel schwieriger geworden ist, ist, dass alles nur einen Klick entfernt ist. Das heißt, man kann sich mühelos so gut informieren, wie niemand von uns das je für möglich gehalten hat. Aber halt auch alles, was gefährlich, verführerisch, falsch ist, ist ebenfalls nur einen Klick entfernt. Das heißt, die Frage, wem schenke ich eigentlich mein Vertrauen? Und wie überprüfe ich von Zeit zu Zeit, ob ich da mein Vertrauen eigentlich gut angelegt, investiert habe? Das ist eine Herausforderung für alle in diesen Zeiten.
Und man hatte das Gefühl, also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl und ich glaube, ich teile das mit vielen, dass in der Pandemie genau dieses Entweder-Oder sehr viel zugespitzter und diese Spaltung der Gesellschaft so vorangetrieben. Man hat ja auch immer gesagt, das Virus bringt das Beste und das Schlechte. Das Beste war, wir haben uns für eine Zeit lang irgendwie alle darauf einigen können, dass das ein Virus ist, oder nicht alle, viele, die meisten, dass das gefährlich ist und dass wir erstmal so stillhalten müssen. Dann setzte dann etwas ein, dass Leute gesagt haben, ach na ja, Masken, ich kriege keine Luft, wenn ich Masken, und das ist doch sinnlos und dann ist es bloß eine Grippe und so. Und dann setzte sich dieser Prozess fort, dann gab es die Impfung und dann gab es Impfgegner und dann gab es Leute, die sich geimpft haben oder impfen lassen haben. Und dann hat man richtig gesehen, wie diese Spaltung immer stärker wurde. Dann wurde stigmatisiert, die Impfgegner und so weiter. Und die durften dann dies nicht mehr und jenes nicht mehr. Die Freiheit wurde eingeschränkt und so weiter. Also waren dann die großen Vorwürfe. Und zum Teil ja eben auch nicht ganz ungerechtfertigt. So. Wenn man jetzt in der Rückschau sagt, okay, wir haben jetzt diese Pandemie hinter uns, aber die Spaltung ist immer noch da. Ist die Spaltung, die wir jetzt haben, gesellschaftlich, also sprich, Stich, man muss jetzt nicht die AfD zitieren, aber im Prinzip ja auch diese Entwicklung, hat das auch was damit zu tun, dass diese Spaltung auch da noch stärker geworden oder tiefer geworden ist in der Gesellschaft und wir jetzt das Ergebnis im Prinzip auch haben?
Also ich bin kein Gesellschafts- und Politikwissenschaftler, aber es ist natürlich so, in der Pandemie sind so ein paar Dinge umgestoßen worden, die wir in unserer Alltagswahrnehmung als Gewissheiten wahrnehmen. Also so naturwissenschaftlich-medizinische Gewissheiten, an die wir alle glauben. Wenn die plötzlich so grundsätzlich in Frage gestellt werden, dann kann man das ja auch ausdehnen, dann kann man ja noch weiter alles Mögliche in Frage stellen. Und wer weiß, was denn überhaupt noch stimmt von dem, was man irgendwo in den Medien liest und im Fernsehen sieht und so weiter. Das zieht ja Kreise. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass die Leute das verunsichert und dann auch immer eine Bereitschaft da ist, zu sagen, der lügt, das stimmt doch gar nicht. Mhm. Ja, so auch mit dem Finger zu zeigen, das ist einfach ungünstig.
Mhm. Wie sehen Sie das, Herr Maskolo?
Ja, ich glaube, dass es keinen Zweifel daran gibt, dass etwas, was vorher in der Gesellschaft schon vorhanden war, durch die Pandemie massiv beschleunigt worden ist. Und es gibt einen Punkt, der mich ganz persönlich ärgert, und das ist der große Widerwille, um es mal freundlich zu formulieren, der Bundesregierung zu sagen, jedenfalls im Nachhinein schauen wir uns diese Phase der Pandemie an. Wir sorgen für eine absolute Transparenz. Seit 2 Jahren diskutieren wir die Frage, ob es nicht eine Enquete-Kommission geben sollte. Die meisten von Ihnen hier werden die Geschichte der sogenannten Protokolle des Robert-Koch-Instituts erinnern. Da beauftragt man eine Anwaltskanzlei damit, auf 1000 Seiten zu begründen, warum jetzt geschwärzt werden soll. Hier geht es nicht um diplomatische oder militärische Geheimnisse. Also anstatt jedenfalls im Nachhinein für die größtmögliche Transparenz zu sorgen, erlaubt man denjenigen, die eine völlige Umdeutung der Pandemiezeit wollen, zu behaupten, wir sind die Einzigen, die sich überhaupt dafür bemühen, Aufklärung im Nachhinein hinzubekommen, eine Transparenz zu schaffen. Das halte ich für einen schrecklichen Fehler. In dieser Woche kann man darauf hoffen, so sagt es die Ampelregierung jedenfalls, dass es doch nochmal Überlegungen gibt, wie so eine Form der Aufarbeitung der Pandemie aussehen könnte.
Also Bürgerrat.
Bürgerräte möglicherweise plus Enquete-Kommission. Und ich halte das für einen zwingenden und unerlässlichen Weg nach vorne, weil es, wir haben schon darüber gesprochen, auch darum geht, Erfahrungen festzuhalten und auf das nächste Mal besser
und nicht schlechter vorbereitet zu sein.
Damit sind wir auch schon beim nächsten Mal. Also Sie enden ja in dem Buch auch mit der Aussicht auf, beziehungsweise schon mal H5N1, Vogelgrippevirus. Das bewegt sich gerade, da bewegt sich gerade sehr, sehr viel in Amerika, in den USA. Wie ist da der Stand? Beziehungsweise wenn wir wirklich jetzt vom Worst-Case-Szenario ausgehen und es kommt her, wie sind wir darauf vorbereitet?
Ich will jetzt mal nicht vom Worst-Case-Szenario ausgehen, sondern ich kann nur sagen, die Informationslage ist im Moment dünn. Es ist ganz neu, dass in diesem Maße sich so ein Virus zwischen Milchkühen verbreitet. Das ist ja etwas, das man erstmal bewerten muss. Da entsteht ein Nahrungsmittel, das wir zu uns nehmen, wo sehr viel Virus drin ist. Es wird pasteurisiert, okay, ja, aber nicht alle Milch. Wir wissen nicht so ganz genau, was da mit dem Virus passieren wird und wie lange es dauert, bis sich das verändert in so einer Form, dass es sich besser an den Menschen anpasst und zwischen Menschen übertragen wird. Es ist nur so, wir haben da eigentlich im Moment das, was man erwartet im Anlauf zu einer Pandemie. Jetzt können wir zuschauen und können entweder da reingehen und ganz viel Daten machen, ganz viel Transparenz leisten, und das Kontrollieren in den Beständen, schnell Richtung zum Beispiel einer Impfung für die Kühe arbeiten. Und was man auch machen kann, ist eher nicht so viel drüber reden und nicht so viele Daten in die Öffentlichkeit geben. Und das ist im Moment der Eindruck, dass das in den USA gerade die Situation ist, dass man da schwer rankommt, schwer an die Informationen rankommt. Und es macht schon viele Leute, die sich auskennen, also Wissenschaftler, die wirklich an dem Virus arbeiten, dazu gehöre ich nicht, ich arbeite nicht an Influenza, ich kenne aber welche, die sind schon alle besorgt und ich bin auch besorgt darüber. Und man würde sich wünschen, dass das unter Kontrolle ist, zum Beispiel bevor der Winter kommt und sehr viele Menschen, die in Kontakt sind mit diesen Tieren, sich mit dem menschlichen Influenza-Virus infizieren, sodass diese Viren sich dann miteinander noch wieder kreuzen können. Ja, das passiert ja bei Influenza, die Reassertation, wo dann noch wieder neue Varianten entstehen. Das wollen wir alles nicht.
Wir wollen das gar nicht und trotzdem müssen wir darauf vorbereitet sein. Gibt es irgendetwas von dem, was wir an Maßnahmen erlebt haben, die sich bewährt haben, was jetzt oder dann greifen könnte? Also testen, testen, testen. Das war ja immer so eine Variante, zu sagen, okay, das ist schnell festzustellen.
Ich glaube, die Frage ist an der Stelle tatsächlich noch größer. Nicht aus jedem Ausbruch muss eine Epidemie werden und auch nicht aus jeder Epidemie eine Pandemie. Wir kennen ja im Grunde die Wege, wenn man früh Informationen hat, wenn man die frühe Möglichkeit hat, Ausbrüche zu bekämpfen, wenn man frühe Informationen hat, um beispielsweise zu sagen, welche Impfstoffe können entwickelt werden. Das ist im Grunde kritisch. Da geht es auch gar nicht um uns allein. Da geht es im Kern um eine weltweite Anstrengung, im Grunde darum, sich darauf zu verständigen, zu sagen, es braucht eine vollständige Transparenz. Wo immer etwas Neues auftritt, müssen Informationen geteilt werden, muss so schnell wie möglich mit allen Mitteln, die zur Verfügung stehen, der Ausbruch eingedämmt werden. Das war eine sehr ambitionierte Überlegung der Weltgemeinschaft, noch während der Pandemie einen solchen Weltpandemievertrag zu verhandeln bei der WHO in Genf. Und leider ist es so, dass praktisch auf den letzten Metern unseres Buches, als wir schon in der Endredigatur gewesen sind, die Nachricht gekommen ist, dass diese Verhandlungen jedenfalls für den Moment in Genf gescheitert sind. Das empfinde ich als niederschmetternd, weil man sagen muss, wir werden nur so gut aufgestellt sein auf eine nächste Pandemie, auf eine nächste Bedrohung, so fest dann doch die Kette gezurrt ist, so groß die Bereitschaft ist, so ein Mindestmaß an Kooperation im globalen Maßstab zu sehen. Mhm. Und an der Stelle, fürchte ich, sind wir keinen Schritt vorangekommen.
Eine allerletzte Frage noch an Sie beide. Also wir haben ja neue Wörter dazu gesagt, zugelernt, ne? Also die unseren Wortschatz bereichert haben. Inzidenz, Resilienz. Wenn ich Sie beide jetzt frage, also sind wir, Sie können jetzt nicht für uns alle antworten, aber haben Sie das Gefühl, dass wir als Gesellschaft tatsächlich resilienter geworden sind durch die Pandemie?
Also ich glaube, dass gesellschaftliche Resilienz durch Zusammenhalten entsteht und da sehe ich jetzt nicht gerade die großen Verbesserungen, ehrlich gesagt.
Danke, Herr Maskulo. Haben Sie ein optimistisches Schlusswort? Nein.
Ja, ich bin ja jetzt seit fast 40 Jahren Journalist und war schon an so vielen Untergangsprognosen beteiligt, die alle nicht eingetreten sind, dass ich mich für so einen milden Optimismus entschieden habe und sage, ich hoffe immer auf das Beste.
Okay, das sind zwei widersprüchliche Schlussworte, aber genauso ist auch das Buch. Es ist mit Widerspruch und es ist aber Zustimmung und man kann noch mal reingehen in diese ganze Geschichte und erfährt noch sehr viel, was man nicht wusste. Und das ist sehr interessant und anregend zu lesen. Das Buch ist bei Ullstein erschienen und auch bei Radio 1 wird uns das Thema weiter beschäftigen, zum Beispiel am Freitag zwischen 10 und 13 Uhr in der Sendung Die Weber unter dem Motto von Kita-Schließungen bis Homeoffice. Was lernen wir aus der Corona-Pandemie? Vielen Dank, Christian Drosten, und vielen Dank, Georg Maskolo, dass Sie Zeit für uns hatten.
Sehr gerne. Vielen Dank. Dankeschön.